Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. In dieser Woche sprechen wir mit dem OMR-Gründer Philipp Westermeier. Philipp hat diese Marke Finance Forward nämlich gestartet und wir dachten, es ist mal an der Zeit, mit ihm über seinen Blick auf die Fintech-Welt zu sprechen. Herausgekommen ist ein Gespräch darüber, wie innovativ Philipp das Fintech-Marketing eigentlich findet, warum ihn die Gründertypen in der Branche überrascht haben und warum ihn jeder für einen Tipp anschreiben sollte. Im zweiten Teil des Podcasts sprechen wir auch über die Finance Forward Konferenz, die am 7. und 8. Mai in Hamburg stattfindet. Wir würden uns sehr freuen, euch dort alle zu treffen. Philipp erzählt im Podcast auch, wie er sich ein Konferenzprogramm zusammenstellen würde. Also los geht's und viel Spaß damit. Hallo Philipp, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hey Kaspar, was eine Ehre, nachdem ich ja jahrelang an deiner Seite Fragen gestellt habe, jetzt in anderer Rolle.
Absolut, absolut. Wir dachten, nachdem wir ja viele Podcasts zusammen aufgenommen haben, zum Beispiel mit dem Klarna-Gründer oder mit dem Stripe-Gründer oder mit Doreen Huber von EQT.
Alex Plania, Worldcoin weiß ich noch.
Absolut, absolut, ja. Wäre es mal an der Zeit, mit dir auch darüber zu sprechen, wie ist eigentlich deine Sicht auf das ganze Fintech-Segment? Weil Finance Forward ja irgendwie auch dein Kind ist, du das selber erdacht hast und deswegen wäre es einfach mal spannend, ein bisschen zu hören, wie du eigentlich auf diese verrückte Szene guckst.
Ja, sehr gerne. Wobei, ja, die Blumen gebe ich gern zurück. Ich habe das irgendwie in der frühen Phase natürlich mit angeschoben und tue es immer noch, aber gemacht und entwickelt hast das sicherlich du. Also insofern haben wir da beide was mit zu tun. Ne?
Vielen Dank, ja. Als erstes würde mich mal interessieren, als du mit der Idee gestartet bist, was war damals so deine These, wie sich diese Fintech-Welt eigentlich entwickelt? Weil das ist ja, wenn man jetzt so die Jahre zurückblickt, die 4 Jahre, 4,5, 5 Jahre zurückblickt, ist es ja schon irgendwie crazy hoch und runter gegangen. Was war damals so ein bisschen deine These, dein Blick auf die ganze Fintech-Welt?
Also ich glaube, es war damals die Zeit, wo, wenn man über alle Segmente hinweg geguckt hat, einfach das meiste Wagniskapital überhaupt allokiert wurde. Das war immer Fintech. Da flossen die Riesensummen in N26, dann in Trade, in Scalable. Da war also sehr, sehr viel Bewegung. Ich hatte das ja erlebt in der E-Commerce-Zeit irgendwie ein paar Jahre zuvor, wo dann auf einmal riesige Summen in Zalando flogen und auf einmal gab es dann Webseiten, wo dann die Menschen sich dafür interessierten, einfach nur für das Organigramm von Zalando. Da habe ich mich gefragt, naja, wo ist denn das demnächst jetzt wieder so? Welches ist denn da jetzt nach E-Commerce für die nächste Branche, die so eine eigene Medienmarke tragen kann, im Sinne von, dass es da was zu berichten gibt und dass da so viel Dynamik gibt, dass man da überhaupt was Neues, Mediales erschaffen kann, dass es nötig ist. Und da hatte ich das Gefühl, das ist im Fintech-Bereich, Banking-Bereich, deutet sich das damals so an und das ist dann ja auch in großen Teilen so gekommen. Und man muss auch dazu sagen, das ist jetzt noch unabhängig von Krypto, ne, was ja auch nochmal so ein Sondersegment ist innerhalb von Fintech. Und am Ende ist sowas aber, finde ich, gerade wenn man so Medien macht, auch ein bisschen immer opportunistisch, abhängig davon, was für Leute findet man eigentlich, die sowas mitmachen wollen. Ne? Und ich hatte damals dich kennengelernt, offensichtlich hatte den Heinz-Roger Doms kennengelernt, der damals auch so ein bisschen loslegte oder immer größer wurde mit Finanzszene und habe gesagt, okay, guck mal, da gibt es wirklich so Spezialexperten für diese Bereiche, die kann man vielleicht gewinnen, in verschiedener Form. Und das hat dann auch mich sozusagen ermutigt.
Ja. Ja, wenn man so jetzt auf die Zeit zurückblickt, ist ja schon irgendwie verrückt, dass eigentlich kurz nachdem wir gestartet sind, Corona kam, wir da irgendwie traurig im Büro saßen, dass die Konferenz nicht stattgefunden hat. Und auf der anderen Seite dadurch der ganze Fintech-Bereich ja erstmal total explodiert ist, weil einfach die Investitionssummen so krass geflossen sind und ja, die Leute zu Hause auf dem Sofa saßen und sich Trade Republic oder Scalable halt installiert haben. Und das eigentlich erstmal für das Thema echt ein krasses Konjunkturprogramm war weltweit. Und ja, jetzt die letzten 18 Monate dafür dann irgendwie ja, sehr viel schwieriger waren und für viele auch schmerzhaft. Das haben wir eigentlich jetzt schon so einen Konjunkturzyklus praktisch hinter uns.
Ja, absolut. Wobei, also ich würde sagen, es hat ja auch schon vor Corona angefangen. Es wurde halt nur noch mal wirklich so komplett on Steroids beschleunigt. Und wir haben das ja sozusagen eigentlich mit einem anderen Ziel aufgesetzt gehabt. Aber in der Tat, es hat dann auf der einen Seite wehgetan, dass wir das Event 2 Jahre lang nicht machen konnten und unsere Premiere nicht feiern konnten, wenn man so wollte. Und gleichzeitig ist die Branche halt immer größer geworden. Im Nachhinein ja, kannst du eh nicht richtig gestalten. Aber ich glaube, wir haben es immerhin geschafft oder auch dank der gemeinsamen Arbeit da jetzt, sagen wir, eine Top-Adresse zu sein für die mediale Begleitung dieses ganzen Segments. Ja.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Wenn du in deinem Podcast hast du ja eine sehr große Bandbreite einfach an Gründerinnen und Gründern, Investoren, einfach Typen. Wenn du da jetzt dir das Segment Fintech-Krypto anguckst, zum Beispiel Klarna-Gründer, den wir gesprochen haben, Trade Republic, mit Christian Hecker, mit dem du regelmäßig sprichst, Stripe, Worldcoin, hast du gerade schon erwähnt. Wie ist so ein bisschen so dein Eindruck von diesem Typus Gründer?
Also es ist total anders, als ich das am Anfang gedacht hatte. Ich dachte so, Fintech, das ist B2B häufig, das ist, also wer tritt schon an und sagt, ich gründe jetzt eine Bank, ne? Also das ist ja irgendwie so, schon so, gab es ja schon früher so den Satz, irgendwie, was ist krasser als jeder Banküberfall, irgendwie so die Gründung einer Bank. Und da dachte man, das sind dann wahrscheinlich irgendwelche Leute, die aus dem Consulting kommen, die überhaupt wissen, wie sowas geht. Und am Ende, finde ich, ist es total verrückt, wie unterschiedlich und was für Backgrounds die Leute so haben. Also, dass jetzt irgendwie die N26-Gründer, ich meine, das habe ich verfolgt, die haben ja früher, wollten die mal so eine Kinderkreditkarte machen, ne? Und dann ist es am Ende eine Bank geworden. Oder jetzt bei dem Sebastian Siemiatkowski von Klarna, der hat uns ja beiden auch im Podcast erzählt, dass er eigentlich so mehr oder weniger in das Thema Payments reingestolpert ist, über eine Angestellten-Tätigkeit, wo er nebenher Geld verdienen musste und dann angefangen hat, irgendwie zu realisieren, oh Mensch, das könnte man vielleicht irgendwie anders machen. Und wenn man dann jetzt guckt, Worldcoin, der Alex Blanja, ein deutscher Typ, der da mit dem Sam Altman unterwegs ist und da irgendwie über so eine Tech-Nerd-Ecke reingerutscht ist. Also es gibt unterschiedlichste Wege. Die einzigen beiden, wo ich sage, das ist einigermaßen vergleichbar, sind vielleicht das Christian Hecker und sein Team, die schon ganz lange wussten, sie wollen eine Bank bauen, wollen diesen Bereich verändern und das jahrelang vorbereitet haben. Und so Erik Potzuweit, der von Scalable, der vielleicht so aus dem Goldman-Umfeld kommt und schon mal vorher klassisch Banking gemacht hat und dann wusste, was er sich einlässt. Aber es ist maximal eine Hälfte des Marktes. Die andere Hälfte sind jetzt, sag ich mal, ein bisschen flapsig formuliert, Glücksritter oder einfach Unternehmer, die sagen, ja gut, mache ich jetzt mal. Und dann spielen die da mit und sind dann ganz vielleicht selber erstaunt, was es da alles an Besonderheiten gibt in diesem Fintech-Segment von BaFin und so, was es. Aber ich meine, so ist es am Ende. Man zeigt auch, man darf nicht zu viel da Respekt haben oder sich da jetzt zu viel Experten vorstellen, die es am Ende gar nicht gibt. Wie gesagt, Valentin Stalf, ich erinnere noch, wie er irgendwie die Idee hatte, einfach so ein Kinderprodukt zu machen und dann ist es sozusagen eine neue Bank geworden, muss man ja wirklich sagen, mit Milliardenbewertung. Das hat, glaube ich, er auch nicht kommen sehen. Und so geht es dann doch erstaunlich viel in dem Bereich.
Ich meine, Christian Hecker hat ja zumindest Philosophie studiert und fällt da zumindest so ein bisschen raus.
Der fällt da ein bisschen raus und bei dem würde ich sagen, wenn ich die Historie richtig im Kopf habe, dann ist es ja wirklich so, dass die jahrelang auch im Verborgenen schon einfach Vorbereitung getroffen haben, um mit diesem Ziel, wir wollen eine Bank in der Form oder eine neue Trading-App erstmal und dann vielleicht später eine Bank irgendwie so aufbauen. Und das ist, da sieht man so lange Linien. Aber das ist eigentlich nicht der Normalfall. Also bei vielen in diesem Fintech-Umfeld bin ich überrascht, wie es dazu gekommen ist und hätte ich nicht unbedingt drauf gewettet.
Meine zur Wahl gehört irgendwie auch, dass es da auch natürlich irgendwie eine Menge Shady-Typen gibt. Meine Wirecard war ja der große Skandal der letzten Jahre, FTX ein anderer großer, wo Sam Bankman-Fried bei uns damals noch zugeschaltet bei der ersten Finance World Konferenz war, wo sich sehr schnell dieses so Wunderkind-Aufsteiger-Image der Firmen dann gedreht hat, ne, und man irgendwie alles hinterfragt hat. Und ja, seitdem guckt man, glaube ich, auch anders auf die einzelnen Persönlichkeiten, auf die einzelnen Aufstiegsgeschichten und hinterfragt das viel stärker.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es ist am Ende ist das ja irgendwie noch ein Geschäft, wo sehr viel, sagen wir mal, Vertrauen eine Rolle spielt. Umso überraschender ist es, dass es am Anfang alle Lebensläufe da willkommen waren. Ist ja auch schön. Dann haben leider einige das Vertrauen ausgenutzt und sind vielleicht auch ein bisschen falsch abgebogen, als sie gemerkt haben oder selber nicht damit klarkamen, was für eine krasse Skalierung und Wertzuwachs dieses Segment ermöglicht. Das muss man ja auch sagen. Also es gibt halt Gaming als Segment, wo es wahnsinnig schnell sehr wertvoll und sehr groß werden kann mit riesigen Margen. Und sonst fällt mir fast gar nichts mehr ein, also neben Banking und vielleicht auch noch Porn oder so, aus anderen Gründen, wo man halt sozusagen so schnell so große Werte schaffen kann und auch so schnell skalieren kann, so wie halt in dem Segment. Und das ist, glaube ich, ja, gerade bei Krypto, glaube ich, dass einige dann auch erstmal dann nicht mit klargekommen sind. Auf einmal FTX, muss man ja auch sagen, hat ja wirklich ein substanzielles Geschäft gehabt. Das war ja nicht von Hand zu weisen. Das ist ja fast schade, dass er das irgendwie am Ende missbraucht hat. Denn da ist ja auch seriöses Geschäft in großer Menge entstanden, recht schnell bei FTX jetzt oder so. Und das ist eigentlich schon in sich ein absoluter Traum. Und dann haben die das leider, ja, sind damit aus meiner Wahrnehmung nicht so richtig klargekommen und wollten dann noch weiter und noch weiter. Aber das macht das Segment natürlich auch so interessant, weil das, ja, weil es einfach so ein, oder teilweise im Fintech sich einfach wahnsinnig schöne Geschäftsmodelle finden lassen und E-Commerce ist einfach viel hässlicher, viel schwieriger mit der ganzen Logistik und Wiederkäufen und was du alles im Griff haben musst, wenn du am Ende, sagen wir mal, es hinbekommst, dass dir da Leute Kunden eröffnen und das Geld bei dir anlegen, dann ist es jeden Tag, jedes Jahr da. Du kannst da jedes Jahr irgendwie Zinsen einnehmen oder, also ist schon super. Da gibt es schon echt tolle Modelle und ich glaube, es ist nicht umsonst, geht es jetzt ja auch Firmen wie Scalable oder Trade oder so richtig gut. Ja.
Ich meine, es ist immer die Frage, ob man sich dann selber disruptiert, weil die Margen dann peu à peu immer kleiner werden als jetzt bei der Sparkasse, wo irgendwie die Fondprodukte verkauft werden, die nicht sonderlich gut sind, sind jetzt ein ETF, halt sind die Margen schon sehr viel kleiner und das ist nicht mehr so attraktiv wie früher nochmal.
Ja, aber wenn man guckt, also ich habe ja mal mit hier unserem gemeinsamen Kumpel Pip Klöckner eine Liste gemacht, irgendwie der besten Firmen oder wertvollsten, spannendsten Firmen, die seit dem Jahr 2000 in Deutschland gegründet wurden. Und das haben wir so 22, 23 Firmen gesucht, so für jedes Jahr eine. Damals, als wir es gemacht haben, war es ja, glaube Ende 22. Und da sind, glaube ich, 3-4 Fintechs auf der Liste. Also Mambu ist noch dabei, vergessen viele häufig, ne, deutsches Fintech im B2B-Bereich, dann Scalable, dann Trade. So, also das ist schon SumUp, genau, das vierte. Also du guckst auf die Liste und hast auf einmal da, merkst, wie relevant Fintech ist. Ne? Hm.
Wie guckst du da aus so einer Marketingbrille auf dieses Segment? Mein Gefühl oder Erfahrung auch der letzten Jahre war, dass was die Branche sich da schon immer ein bisschen schwer getan hat, da irgendwie anders, wirklich anders zu sein, irgendwie einen coolen Weg zu finden, ohne dieses Vertrauen irgendwie zu verspielen.
Also es ist natürlich ohnehin ein schmaler Grat. Auf der einen Seite seriös zu sein und solide zu sein und Vertrauen auszustrahlen. Auf der anderen Seite natürlich auch Aufmerksamkeit zu ziehen und irgendwie herauszuragen und Leute anzuziehen. Und ich finde, wenn man diesen schmalen Grat mal einpreist, ist es trotzdem schon auch cool zu sehen, dass es mit auch die spannendsten Marketing-Moves eigentlich auch in dem Segment gab. Also ich denke jetzt mal so an diese Stahl- Kreditkarte, die war N26 sich ausgedacht hat, die ja ein riesen Marketing-Move war. Dann wurde es ja vor kurzem nochmal mit Trade Republic, die mit einer ähnlichen Kreditkarten-Innovation um die Ecke kam, also mit diesem haptischen, das sozusagen neue
Verspiegelung.
Dann aber auch generell so am Ende auch Produkt als Marketing, Trade Republic, damit irgendwie auf einmal Zinsen zu kommen, das loszukommunizieren. Wenn ich jetzt heute sehe, was für Außenwerbung Scalable macht, so was wir da alles an so Bushaltestellen und überall so sehen, wie die da also was machen wir mit der Asche von Oma, so ungefähr, also diese Art von Sprüchen. Das ist auch schon mutig, es ist, glaube ich, noch alles im Rahmen, man versteht es richtig. Also da gibt es schon, ja, finde ich wirklich ganz, ganz, ganz coole Sachen. Und es fallen mir gar nicht so viele andere Segmente ein, wo so wirklich so auch so Marketing-Stunts funktionieren. Denn am Ende auch da, nehmen wir mal die große Epoche davor, E-Commerce, das ist ja am Ende eher gewachsen wegen so einer Performance-Marketing-Exzellenz. Und weniger
Schweif vor Glück Fernsehspots.
Genau, und das also da finde ich schon fast, dass das Fintechs da machen, vergleichsweise jetzt fast kreativer.
Ja, ich meine nur, dass viel schon immer noch sozusagen am Banking angelehnt ist. Also in den USA gibt es ja diese Cash-App von Jack Dorsey, die es schon geschafft haben, irgendwie eine eigene Popkultur-Marke zu werden. Und Klarna ist das in Ansätzen, glaube ich, auch gelungen, sich sehr stark vom Banking, von den etablierten Banken abzuheben. Viele andere sind praktisch eher als modernes Abbild der alten etablierten entstanden.
Aber ich finde, die Idee ist schon mal aber abgefahren. Also ich meine, das ist ja schon auch eine, muss man sich ja mal überlegen, dass da jemand bei Klarna sitzt, dann haben die, glaube ich, ja Snoop Dogg und solche Leute angeworben, um halt sagen, oder auch jetzt, was der Jack Dorsey da macht, da ist ja schon klar erkennbar, die versuchen, so eine Art Cultural Relevance oder so eine Art Cultural Marketing im Fintech-Bereich zu etablieren oder einzuführen. Und das ist sicherlich nicht perfekt und so, man kann jetzt über, weiß ich nicht, Snoop Dogg und so sicherlich auch streiten, aber erstmal die Idee, sich sowas zu trauen, sowas zu probieren, finde ich eigentlich schon ganz cool und zumindest ist es auch nicht jetzt total übertrieben. Es wurden natürlich auch ein paar Sachen gemacht, wie FTX, die haben es dann natürlich total übertrieben, mit dem sie da alles gepartnert haben und so. Und da ist ja ganz witzig, welche Promis jetzt alle selber noch irgendwelche Klagen bekommen, weil sie für FTX geworben haben und da irgendwie jetzt mit in Haftung genommen werden. Also habe ich vor kurzem einen Artikel gelesen, also ich schweife ab, aber da gibt es irgendwie die Tom Bradys der Welt, die ja alle jetzt Schüsse haben, dass sie noch Geld bezahlen müssen, weil sie für FTX geworben haben. Also insofern, diese Cultural Relevance da reinzubringen, das Segment, finde ich schon, muss man schon respektieren.
Ne? Ja, ich meine, es ist praktisch da immer so eine Gratwanderung, gerade wenn man es international auch guckt, so eine Gratwanderung von Robin Hood, die ja am Anfang sehr prägend zum Beispiel in diesem Trading-Bereich waren, mit dem Konfetti, wenn du einen Trade gemacht hast und so, wo man sich dann immer fragt, was sicherlich prägend für die Branche war, wo aber natürlich berechtigt die Kritik kam, so, okay, ist das, kann man das noch machen, ne? Oder rückt das Ganze irgendwie zu sehr in ein Glücksspiel, was ihnen jetzt ja immer wieder vorgeworfen wird? Und Gleiches gilt sicherlich auch für viele der großen Dinge, die irgendwie FTX da gedreht hat.
Absolut, das ist also die Balance zu finden, ist wie so häufig auch hier total schwer, aber also ich finde eigentlich, wenn ich jetzt bei der Commerzbank wäre oder ich weiß nicht, bei klassischen Banken, würde ich mir schon mal überlegen, kann man nicht ein bisschen, sagen wir mal, so eine Seite aus dem Playbook von Turnschuhmarken oder so nehmen, weil du musst dich ja schon irgendwie differenzieren und nur zu sagen, wir haben jetzt die besten Fonds und wir haben jetzt die besten Gebühren. Ich weiß nicht, ob man das nicht auch noch ein bisschen innovativer spielen kann und sich ein bisschen trauen kann zu gucken, wie werden dann Sneaker beworben und das macht ja dann schon irgendwie eine FTX halt nicht, aber halt irgendwie Klarna oder so, wo man sagt, finden wir da nicht auch einen Weg, der uns eine gewisse Sneaker-Kredibilität gibt, so von der Aura her, ohne jetzt gleich alle Seriosität über Bord zu werfen.
Wenn man sich jetzt gerade so die Stimmung im Markt anguckt, dann sind ja eigentlich wenn man ein paar Monate zurückblickt, sind die ganzen Funding-Zahlen sind total im Keller und eigentlich die Euphorie ist raus und VCs waren jetzt eigentlich so überall, wo Fintech draufklebt, ist erstmal nicht so interessant, sondern voller Fokus auf AI und Cleantech und so weiter. Also das Segment hat da irgendwie sehr stark gelitten. Wenn man jetzt nach vorne guckt, das ist schon so mein Gefühl oder auch ein paar Datenpunkte, die man hat, dass gerade dass die Branche eigentlich vor so einem neuen Boom steht. Also dass Klarna irgendwie Börsengang angekündigt, die ganzen Geldanlage-Startups wie Scalable und Raisin, Weltsparen haben jetzt gerade für Anfang des Jahres ziemlich gute Zahlen, ziemlich gutes Wachstum irgendwie gemeldet. Adyen entwickelt sich sehr gut, was ja eigentlich auch eine sehr unterbelichtete, aber mega wichtige europäische Firma ist. Wie nimmst du das wahr, dieses Segment jetzt Stand heute?
Ja, also ich, genau wie du, ich meine, du weißt besser als ich, aber ich glaube, alle oder sehr viele profitieren davon, dass es auch wieder Zinsen gibt, ne? Also das ist für die Modelle, glaube ich, super, also für Trade super, für Scalable super. ich glaube, die haben mittlerweile auch, viele eine kritische Größe. Also Etienne, wie gesagt, das ist eine absolute Maschine. Checkout.com in Frankreich auch noch zu nennen. Also da gibt es schon auch jetzt europaweit ein paar, die wirklich bewiesen haben, dass das Modell funktioniert. Und wenn wir dann da auch jetzt Börsengänge sehen, ich glaube, dass das schon, dass wir schon eine zweite Welle im Fintech-Bereich erwarten können. Ein bisschen sicherlich ausgesiebt und nicht alle. Aber am Ende sind es wahrscheinlich dann auch die Firmen, die jetzt als nächste in Deutschland durchbrechen, richtig an die Börse und richtig in die Milliardenbewertung hinein.
Jetzt nochmal so eine Frage so ein bisschen an dich als Unternehmer. Wenn man diese Verläufe sich jetzt gerade in den letzten paar Jahren angeguckt hat, gerade auch im Krypto-Segment, dann war es schon irgendwie bemerkenswert, wie schwierig das eigentlich zu managen ist, weil du die Firma bei dieser starken Volatilität eigentlich immer zwischen Boom und Pleite, manchmal liegen da irgendwie nur so Monate dazwischen. Bei Coinbase hat man das zum Beispiel gesehen, jetzt natürlich weit entfernt von der Pleite, aber dass sie erstmal in der Boomphase das ganze Geschäft sehr, sehr weit ausgebaut haben, große Venture-Portfolios entwickelt haben, viele Programmiererinnen und Programmierer angestellt haben, dann plötzlich eine Kehrtwende machen mussten und einfach diese Ausschläge durch den Kurs halt viel, viel größer sind als jetzt in normalen Wirtschaftszyklen. Wie schaust du darauf als Unternehmer? Ich meine, du hast durch Corona ja auch mal eine ziemlich schwierige und abrupten Wechsel irgendwie so mitgenommen.
Ja, also ich kann es mir vorstellen, dass es ziemlich auch hart ist, da das zu managen gerade. Also ich würde auch natürlich nicht tauschen wollen. Das ist ja auch alles nochmal auf höherem Niveau natürlich als jetzt hier bei uns. Aber ja, also ich denke, es ist wahrscheinlich in der Tat, wie du schon sagst, nicht so einfach. Und gerade wenn man natürlich jetzt auch Investoren hat und dann noch Doppeldruck von sozusagen innen bekommt, vielleicht führt das dann auch zu bestimmten Problemen. Also ich glaube, was wir auch schon noch sehen werden, würde ich fast wetten, dass in den nächsten Monaten bei einigen Fintechs auch das Management nochmal wechselt oder so, weil es einfach so schwierig ist.
Also, hat man ja im Grunde genommen schon gesehen. Also zum Beispiel bei WeFox ist ja der Gründer Julian Teike, muss ja gehen.
Genau, wie oft jetzt auch die CFOs gewechselt haben bei N26, habe ich so wahrgenommen. Oder also ich würde mich nicht wundern, und ich nicht, weil ich die Leute, die das machen, nicht schätze und dass die das nicht gut machen, aber ich glaube, das nutzt sich einfach brutal ab. Und der Druck ist, glaube ich, wie ich mir das vorstelle, riesig, weil du nicht nur die sagen, dass das operative Business irgendwie hast, und sondern auch ganz viele Leute und dann auch mediale Beachtung. Dann hast du Anleger, die irgendwie in Teilen mit betroffen sind, und dann hast du noch Investoren. Also so viele Stakeholder, Shareholder da irgendwie bei Laune zu halten und das dann durch die Wellen und dabei irgendwie einigermaßen gut auszusehen, das ist also schon wirklich ein Slalomlauf.
Das wird auf jeden Fall wahrscheinlich ein großes Gesprächsthema auf der Finance Forward Konferenz und OMR sein am 7., 8. und Mai in Hamburg. Und wir sitzen schon ganz fleißig daran, das Programm zusammen zu basteln. Gibt es da irgendwie, bist ja wahrscheinlich sehr, sehr busy, aber irgendwie Leute, auf die du dich aus dem Fintech-Umfeld irgendwie freust oder die du spannend findest dieses Jahr?
Also erstmal ist eines meiner Lieblingselemente auch Teil von Finance Forward, der Podcast mit Scott Galloway, Kara Swisher, den ich mir regelmäßig anhöre. Pivot wird ja sozusagen live aufgeführt jetzt bei euch. Ist mein letzter Kenntnisstand. Ich hoffe, das ist auch dann am Ende so. Scott Galloway haben wir schon vieles erlebt. Der war auch schon viele Jahre bei uns angekündigt und ist dann irgendwie teilweise mit Satellitenplatz zugeschaltet worden, weil er in irgendeinem Schneesturm steckte und sowas. Also, aber gehen wir davon aus, das ist so, dass die beiden da bei euch sind. Aber ich sag's dann sonst immer, auch als wenn ich über OMR gefragt werde, jeder bei uns auf der Bühne steht, habe ich wie ein Kind für mich. und da habe ich alle meine Kinder gleich lieb.
sehr gut. Ja, ich meine, wir sind ziemlich stolz, dass wir ein paar der etablierten Leute jetzt auch
Wer ist denn für dich?
Gekriegt haben. Wir haben jetzt heute am Montag verkündet, dass der DWS-Chef Stefan Hobbs kommen wird, der ja schon öfter auch mal als Nachfolger von Christian Sewing gehandelt wird. So ein Typ, jetzt Mitte 40, ein krasser irgendwie Aufsteiger.
Auch mit sehr, sehr progressivem LinkedIn-Game.
Absolut, der hat 37.000 Follower, glaube ich. Also einer der sehr aktiven Nutzer da in Frankfurt, dessen Stimme, glaube ich, in der Frankfurter Finanzwelt, aber halt auch in der Fintech-Welt irgendwie gehört wird. Und ich hatte vorhin nochmal nachgeguckt. Ich glaube, ich habe 2021 dem das erste Mal geschrieben. Das heißt, da lohnt sich auf jeden Fall die Hartnäckigkeit. Und das andere ist ehemaliger Bundesbankchef Axel Weber, der irgendwie so ja 4 Karrieren hinter sich hat. Prof bei mir da in der Uni in Köln war, dann Bundesbankpräsident, dann UBS-Chef. Also und jetzt sozusagen noch eine Fintech-Karriere hinten dran hängt und dabei Weltsparen im Beirat sitzt. Also glaube ich jemand, der zum einen, der besonders spannend ist, weil er jetzt ja eigentlich nicht mehr auf irgendwie so viele Leute achten muss, nicht mehr so viele Kommunikatoren im Hintergrund hat, die ihm irgendwie da einen Zettel hinlegen, was er zu erzählen hat, sondern der halt einfach frei seinen Blick auf die Welt erzählen kann, wie es ja Kara Swisher und Scott Galloway auch gut können. Und das sind so, glaube ich, zwei der etablierten Highlights. Aber ansonsten gibt es noch ja viele so versteckte, sage ich mal, Perlen. Also einfach Leute, die wir nicht entdeckt haben oder die sonst einfach nicht so viel präsent sind. Also zum Beispiel Markus Wohlsdorf, der hat Interhyp gegründet und dann Finanztipp gegründet.
Ach,
und
ja, wow.
Mann, ist sozusagen einer, der eigentlich selten auftritt, aber zwei B2C-Marken im Finanzbereich aufgebaut hat, die sozusagen so substanziell sind und beide so unterschiedlich sind. Und da bin ich sehr, sehr gespannt auf das Gespräch. Oder Lena Hackelöhr, das ist so eine Payment-Gründerin, die Klarna mal in Deutschland mit aufgebaut hat, da eine der ersten Mitarbeiterinnen war und jetzt ihr eigenes Startup macht. Die war vor 2 Jahren auch schon mal da. Da war es sozusagen die Firma noch nicht so bekannt und ist jetzt wieder da. Und das sind, finde ich, einfach coole Stories, die jetzt vielleicht noch nicht die Größe von Stefan Hoops haben, aber die wir kontinuierlich verfolgen und wo man einfach diesen Aufstieg irgendwie miterleben kann.
Also genauso muss es ja sein. Diese Mischung, diese Bandbreite der Profile auf der Bühne. Und ich meine, am Ende ist es dann auch natürlich die Arbeit von euch, da so Leute zu finden und sowas zu recherchieren. Das ist also wirklich schon exzellent. Und ich wüsste jetzt wenig Events, wo man halt das alles so bekommt, natürlich dann auch in Kombination hoffentlich mit dem, was wir bei OMR parallel veranstalten, wo man ja dann auch Zugang hat und auch im Zweifel mal reingucken kann, wenn man möchte. Aber es geht mir nicht zum ersten Mal so, dass ich mir das Programm von der Finance World angucke, was ihr da zusammengestellt habt. Und ich denke, Wahnsinn. Also der Highlight ist, glaube ich, unschlagbar irgendwie, dass da irgendwie Binance, der CZ am Start war und dann halt irgendwie damals Sam Bankman-Fried zugeschaltet. Also das war schon so, wo man sagt, okay, mehr geht eigentlich nicht, aber ja, es geht da doch und es liegt, glaube ich, auch daran, dass wir das ganze Jahr darüber, oder du und das ganze Team da das ganze Jahr über in der Branche halt leben und nicht jetzt irgendwie 4 Wochen vorher sich überlegen, okay, wir müssen jetzt noch mal eine Finance-Konferenz schnell hinbauen, was man sozusagen das ganze Jahr über da am Ende ein bisschen mehr zu dem Dorf dazugehört und dann das Dorf zusammentrommelt. Ja.
Du hast schon im Podcast mit Philipp Klöckner jetzt vor ein paar Tagen gesagt, dass es wichtig ist, sich irgendwie, wenn man als Besucher und Besucher kommt, dass wichtig ist, sich so vorzubereiten, sich irgendwie zu überlegen, was will ich eigentlich angucken. Ich glaube, das ist für die Leute, die jetzt das erste Mal zu Finance Forward kommen, vielleicht noch erschlagener sogar, weil du hast einmal unseren Kosmos, aber hast dann auch noch Zugang zu dem ganzen, zu der ganzen OMR-Welt, kannst theoretisch alles von Axel Weber bis Tokyo Hotel innerhalb von wenigen Stunden konsumieren. Deswegen vielleicht so die Frage, was hast du da noch so 1-2 Tipps, wie man das gut für sich kuratieren kann, wie man das ganz gut plant, ohne das jetzt zu genau zu planen, weil die Realität ja dann auch immer ein bisschen anders noch kommt.
Ja, also man muss ein bisschen natürlich auch Platz lassen für diese Serendipity, die wir da auch versuchen generell irgendwie hinzubekommen, dass man überraschende Begegnungen hat, dass man Sachen auf einmal mitbekommt, die man so nicht halt planen konnte. Dann ist natürlich so, wenn man jetzt, ich gehe jetzt mal davon aus, man ist jetzt hier, hört hier zu im Podcast und ist dann also eher Fintech interessiert, würde ich trotzdem empfehlen, vielleicht sogar schon am 6., also an den Montag Mai anzureisen und da irgendwie schon die ersten Side-Events mitzunehmen. Ich glaube, da geht es schon irgendwie bei Donner und Reuschel hier irgendwie in der Bank, die zur Signal Iduna Gruppe gehört, gibt es schon das erste Side-Event, meine ich, am Montagabend aus der Fintech-Welt. Und dann am 7., also an dem Dienstag, da hat man ja dann mit demselben Ticket, das man gekauft hat, kann man ja dann über OMR mal laufen und sich da die Messe angucken. Und auch da, unser wahrscheinlich größter Name, Kim Kardashian, dieses Jahr ist an dem Dienstag. Das kann man sich mit angucken oder da in die Halle reingehen oder auf eine der anderen Hallen. Da wird es halt hinübertragen im Zweifel. Die Halle dürfte recht voll sein. Das erwarte ich zumindest so. Aber man hat halt überall Zugang und kann sich dann einfach mal aus einer anderen Branche inspirieren lassen, aus Marketing, aus E-Commerce, aus dem, was bei uns so ist. Kann abends noch einen Film gucken oder halt ein Konzert genießen. Und dann hat man den Vorteil, ist man am 8. Mai nicht mehr in der totalen Klemme, jetzt erstmal alles sehen zu wollen, sondern man hat dann am Ende sein Kernevent, das ist ja dann nur ein Tag, Finance Forward, und nur eine Bühne. Das heißt, rein theoretisch kann man dann darauf fokussieren und sagen, okay, hier sind jetzt ja meine Kerninhalte und dann da 5, 6 Sachen und macht vielleicht nochmal hier und da einen Ausflug und holt mal Luft und guckt sich was anderes an. Wichtig ist nur, dass man das halt einmal vorher durchdenkt und sich vielleicht anschaut, naja, schaffe ich es denn dann noch irgendwie in eine andere Halle, wenn mich da was interessiert. Aber ich glaube, dann hat man wirklich gute Tage, die man so aus meiner Sicht auch nirgendwo bekommen kann. Also in dieser Mischung, in dieser Bandbreite für dieses Geld in Deutschland oder in Europa, wüsste ich jetzt nicht, wie man sich das sonst so zusammen kuratieren möchte. Auch nochmal über Messestände zu laufen, mal zu gucken, was die Kollegen von TikTok zu verkaufen haben. Denn das interessiert ja auch im Fintech-Bereich oder sollte ja viele Leute interessieren. Das ist einfach eine relevante Plattform, unabhängig jetzt von welcher Industrie man arbeitet. Nehmen wir jetzt nicht TikTok, sondern Google oder unsere anderen großen Partner. Also man kann sich da viel angucken. Wir haben auf der Website irgendwie alle Side-Events gelistet, über 100 Side-Events, die in der Stadt sind an den Tagen. Also ich bin ja total bullish, dass man mit ein bisschen Vorarbeit und Vorplanung oder einmal kurz so über unsere Bühnen drüber hinweg gucken, über die Speakerliste gucken, auch von OMR, dass man da was bekommt, was nochmal deutlich über eine reine Fintech-Konferenz hinausgehen kann. Ne?
Absolut, ja. Ich glaube, man muss nochmal sozusagen das klarstellen, dass der 8. Mai ist praktisch bei uns das Hauptbühnenprogramm. Aber wir haben natürlich auch am Tag vorher haben wir noch auch diverse sozusagen Krypto, Fintech, Payment, Side-Events, zum Beispiel Pleo wird da ein eigenes Event machen. Wir haben ein Krypto-Breakfast, was in den letzten Jahren sehr, sehr cool war, wo man sich für bewerben kann. Also es gibt ja auch schon an den Tagen davor eine Reihe an sehr, sehr guten und hochwertigen irgendwie Events.
Also ich sag mal so, wer da jetzt überlegt und jetzt hier unsicher ist, schreibt Kasper irgendwie eine Mail oder schreibt mir philipp@omr.com gerne eine Mail. Ich finde jemanden, der irgendwie kurz aufschreibt oder ich schicke euch eine Voice-Message zurück, wie ich das machen würde. Also man kann da wirklich ein Programm sich zusammenbauen. Es soll möglich sein. Wenn es da irgendwelche Fragen gibt, meldet euch.
Sehr cool. Das ist doch ein guter Abschluss und ein gutes Angebot. Und mal schauen, wie viele Leute dir dann schreiben.
Ja, also leider immer dann doch irgendwie nur 2, 3 statt deutlich mehr, weil ich meine es wirklich ernst, wir geben uns da so viel Mühe. Ich meine, ich weiß es ja von dir auch, wie viel Energie du da reinsteckst. Und bei mir ist es genauso mit den OMR-Bühnen oder wir spielen uns da die Bälle so ein bisschen zu. Und deswegen will man ja auch natürlich, dass es maximal viele Leute zumindest mal drüber nachdenken zu kommen oder sich anzuschauen, ob es nicht doch was sein könnte. Und ich bin mir sicher, auch wenn man jetzt hier und da liest, naja, sind jetzt ja nur so Promi-Speaker. Ja, okay, wir haben ja 500, also und das sind nicht alle Promis. Ne? Also man kann ja auch die Kim Kardashians und so gerne vermeiden. Ich finde, das ist manchmal auch so ein Feedback, das hier und da mal aufkommt. Das halte ich für nicht ganz korrekt. Es wird wirklich in der Tiefe was angeboten. Du hast ja schon ein paar Leute gesagt. Und da steckt schon viel auch Arbeit und Überlegung dahinter.
Alles klar. Vielen, vielen Dank, Philipp, für deine Zeit. Und wir sehen uns spätestens persönlich dann Anfang, Mitte Mai.
Allerdings, dann ist High Season, ne? Dann ist es soweit. Das ist unser Finale. Alles klar.
Vielen Dank. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Finance Forward.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.